Also Max Gebhardt war ein Grafiker, Typograf, Grafiker, der 1926 sich am Bauhaus beworben hat und ja, dort auch studiert hat, allerdings muss man sagen nur für ein Jahr, nach Berlin gegangen ist, immer mit Bauhäusern in Kontakt war und dann in Berlin auch für die Bauhausmeister gearbeitet hat, für Laszlo Mohinocz und Herbert Bayer im Speziellen. Und allerdings auch für den Propagandaapparat, so kann man ihn nennen, der KPD im Karl-Liebknecht-Haus war das hauptsächlich. Danach ist er auch in die Illegalität gegangen, kann man mit seiner politischen Arbeit, politischen Grafik, hat sich aber durch Aufträge, Werbeaufträge über Wasser gehalten. Und nach 1945 hat er dann zum Beispiel beim Vorwärts gearbeitet, was dann zum Neuen Deutschland wurde, der Tageszeitung als Pressezeichner, beim Dietz Verlag, beim Aufbau Verlag, hat dann Broschüren, also Umschläge für Bücher gestaltet, das, was er eigentlich am liebsten gemacht hat. Zwischenzeitlich nochmal in Weißensee an der Kunsthochschule in Berlin in der Spielzeugabteilung gearbeitet für Spielzeugentwicklung.
Nur nochmal als Nachfrage, weil du jetzt gesagt hast, dass er vor allen Dingen in Berlin war, am Bauhaus in Dessau war er jetzt gar nicht direkt.
Doch, da war er auch, allerdings nur ein Jahr. Kann man sagen, das gab aber eine Vorlaufzeit, das war ja im Bauhaus so, man hat sich beworben mit zu so einem Art Grundkurs, der auch gleichzeitig, das dauerte ein Semester, als Aufnahmeprüfung galt. Das hat er absolviert und hat allerdings auch schon vorher, bevor er dort diesen Grundkurs absolvieren konnte, in der Werkstatt für Wandmalerei gearbeitet und sich Geld verdient. Das konnte er auch weiterhin machen. Zusätzlich hat er ein Stipendium erhalten, hat sich Gropius eingesetzt für mit dem Bürgermeister von Hagen zusammen. Und somit konnte er überhaupt dieses Studium absolvieren, weil er einfach kein Geld hatte. Als das Geld auch zu Neige ging, musste er in die Lohnarbeit gehen und konnte nicht weiter am Dessau studieren. Das war also eine intensive anderthalb Jahre, muss man so in etwa sagen, wo er ziemlich viel aufgesaugt hat von dem, was man dort lernen konnte. Und das kann man auch später in seinen Arbeiten wiederfinden.
Jetzt gehörte Max Gebhardt auch zu einer kommunistischen Studentenfraktion am Bauhaus. Das ist für mich interessant, weil das ja mit reinspielt in die politischen Debatten, die um das Bauhaus es gegeben hat, wo ja das Bauhaus auch gar nicht so eindeutig war von der politischen Einrichtung her. Was haben denn Kommunisten am Bauhaus gemacht? Wie war Max Gebhardt in diese Debatten mit irgendwie integriert vielleicht?
Ja, also er gehörte im Speziellen dieser Roten Zelle an, die ich bin mir gar nicht sicher, aus wie vielen Leuten sie bestand, circa 15 vielleicht. Die hatten ein eigenes Organ, das haben sie auch Bauhaus genannt, also eine Zeitung, die sie rausgegeben haben, die eigentlich eine ziemliche Strahlkraft hatte. Die wurde zum Beispiel schon in der KPD-Zentrale in Dessau produziert, nicht am Bauhaus. Das ist halt auch interessant. Sie haben also nicht die Bauhauswerkstätten genutzt, sondern haben diese Politik ausgelagert. Es gab ein allgemeines Politikverbot am Bauhaus, was immer wieder geschickt umgangen wurde. Und so ist das dann auch mit reingefallen, dass diese Zeitung allein schon woanders produziert wurde. Wenn man jetzt von 15 Leuten ausgeht, die da aktiv waren, dann ist es erstmal verhältnismäßig wenig. Es war aber, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, die stärkste Fraktion am Bauhaus, die auch sehr viele Leute mobilisieren konnte. Zum Beispiel Solidaritätsveranstaltungen für Sacco und Vanzetti, Spendensammlungen, Demonstrationen, wo dann doch so 200 Leute dran teilgenommen haben. Also Dessauer Bevölkerung plus Bauhäusler. Zusätzlich muss man einfach sich das, glaube ich, so vorstellen, dass das Bauhaus im Allgemeinen ein Sammelbecken für radikale Tendenzen war. Und radikal meint also Sachen, die tatsächlich an die Wurzel gehen. Und für diese Geschichtsschreibung ist oft nicht viel Platz, war auch nicht in der DDR in der Analyse von dem Ganzen. Das nämlich Trotzkisten und Anarchosyndikalisten, die sich unter den Meistern fanden, die wurden dann einfach als linksradikal abgetan. Also es gab die kommunistische Fraktion und dann die Linksradikale. Dann zusätzlich natürlich noch Sozialdemokraten. Sowas gab es natürlich dann auch. Aber alle hatten ein gemeinsames und großes Interesse an radikalen künstlerischen Tendenzen und also, was heißt künstlerisch? Architektur gehört da auf jeden Fall dazu. Und da haben sie dann auch an einem Strang gezogen und sich standen in einem regen Austausch mit einer spannenden Streitkultur. das Ganze war, kann man bestimmt sagen, von einem gewissen Harmoniegedanken geprägt. Also man wollte sich zwar streiten, aber man hatte eine andere gemeinsame Idee im Kopf, die nicht unbedingt auf Spaltung aus war. Natürlich gab es dann Konflikte mit Lehrenden wie Wassily Kandinsky, der dann im Speziellen von der kommunistischen Zelle als reaktionär dargestellt wurde und dessen Unterricht auch massiv boykottiert wurde. Sowas gab es auch. Und da war dann das widerspricht jetzt ein bisschen diesem Harmoniebegriff, aber sie sahen halt Kandinsky als jemand, der die Kommunisten abspalten möchte, also aus dem Bauhaus raushaben möchte, zum Schutze des Bauhauses. Und andere haben das eher so gesehen, oder vielleicht war es der Konsens, meine Vermutung, dass man lieber zusammenhalten wollte.
Du hast jetzt schon die radikale Ästhetik angesprochen, um die da debattiert wurde am Bauhaus und wo experimentiert wurde. Jetzt war die Grafik, Typografie, Hauptbereich von Max Gebhardt. Und das hat er auch sozusagen versucht, mit in den politischen Kampf halt mit reinzubringen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was für Versuche, Experimente hat Max Gebhardt und haben seine Genossen da gemacht?
Also es ging ziemlich viel um Fotomontage und Fotoschriftmontage, wollte ich sagen, was natürlich ein Spezialgebiet am Bauhaus war oder überhaupt der Avantgarden in Europa. Und da haben sie eben die Schriften, die es dazu gab, aufgesogen, aber auch ganz viele, viele Übungen gemacht und das sehr oft in der konsequenten Kleinschreibung, wenn denn Schrift angewendet wurde. Die hatten da zwei Schriften zur Verfügung, die Akzidenzgrotesk und die Venusgrotesk. Und wenn sie eben Schriften nicht hatten, wurden die gezeichnet. Da ist das Spannende bei diesen Fotobildmontagen, dass sie Copyright nicht sonderlich geachtet haben, was sich auch später wieder an Arbeiten, die KPD unter Hartfield gemacht hat, zeigt. Das heißt, sie haben ausgeschnitten aus der Arbeiter Illustrierten Zeitung zum Beispiel. Und das ist auch wieder interessant, dass bereits kollagierte Bilder teilweise nochmals ausgeschnitten wurden und verändert wurden. Also eine interessante Vorgehensweise, wo nicht immer der Name im Vordergrund stand. Und auch Max Gebhardt hat seine Arbeiten nicht immer signiert oder teilweise missverständlich signiert. Und das kann aber auch dazu beigetragen haben, dass es ihm auch das Leben gerettet hat, weil nicht klar war, wer dieses Plakat jetzt für die KPD gemacht hat. Wer war der Urheber eines am Bauhaus entstandenen Sacco- und Vanzetti-Plakates und Arbeiten für die KPD oder Sichtagitation, wie man sie nannte, oder Banner, wurden ja ohnehin nicht signiert.
Jetzt wissen wir ja von dem Bauhaus in Weimar, dass es vertrieben worden ist von einer rechten Bevölkerung oder von einer Bevölkerung, die in Thüringen halt schon sehr früh sehr rechts stand. Das ist der Grund, warum das Bauhaus ist von Weimar ja nach Dessau umgezogen ist. Das wäre auch nochmal interessant in dem Zusammenhang, wie eben Max Gebhardt und solche Leute, die am Bauhaus waren und links standen, wie sie konfrontiert waren mit der aufkommenden nationalsozialistischen Bewegung.
Ich glaube, das war schon eine ziemlich konkrete Konfrontation. Also dieses wandelnde Klima haben sie gemerkt. Es gab gewisse Auseinandersetzungen mit den Nazis. Es gab Demonstrationen gegen die Nazis, die organisiert wurden. Einige der Mitglieder der Roten Zelle und auch andere Studierende waren im Roten Frontkämpferbund organisiert und haben durchaus an paramilitärischen Übungen teilgenommen, also auch aus Selbstschutz. Es wurden erste Waffen organisiert und versteckt, die nicht zum Einsatz kamen, soweit ich das weiß. Aber die Angst war dementsprechend groß. Es ging dann weiter, dass selbst, was ja Hannes Meyer zum Verhängnis wurde, eine Spende an die internationale Arbeiterhilfe, dass solche Sachen geächtet wurden. Und es wurde also gesagt, das schickt sich nicht für einen Bauhausmeister oder den Direktor des Bauhauses dort zu spenden. Und das wurde schon als ein politisches Handeln angesehen. Und da sagen sie, oder sagt die Rote Zelle am Bauhaus, die daraufhin auch das Bauhaus verlassen hat, dass es die Frau von Kandinsky, die von der Spende von Hannes Meyer, was 50 Reichsmark waren, an die internationale Arbeiterhilfe erfahren hat und das sozusagen gepetzt hat. Und aber ich finde es schon bezeichnend, dass allein schon die Unterstützung, also eine Spende, so ich sage es mal zur Weihnachtszeit, dass das nicht erlaubt war und dass das schon zu einem Rausschmiss führen konnte.
Jetzt hat sich 1932 dann die antifaschistische Aktion gegründet als eine Kampagne der KPD. Wenn man sieht, dass schon lange vor 1933 die Nationalsozialisten als Bewegung ja da gewesen sind, muss man sagen, es ist ja relativ spät, dass diese antifaschistische Aktion entsteht als ein Umschwenken von der Sozialfaschismus-These, wo von der KPD aus eben die Sozialdemokratie als Hauptfeind gesehen wurde, dann hin zu einer Einheitsfrontpolitik, wo man sagt, okay, jetzt alle zusammen gegen die Nazis. Und Max Gebhardt hat dann eben das Logo, das Signe für diese Kampagne, für die antifaschistische Aktion mitentworfen. Was ist denn ja, der Entstehungszusammenhang dieses Logoentwurfes?
Also ich will das mal unter dem das Logo oder Signe möchte ich eigentlich als eine Kampagne, als eine sehr moderne Kampagne sehen. Ja, eine Propagandakampagne und das ist schon für die damalige Zeit etwas ja, Besonderes mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten. Also man hat, wie du gesagt hast, zu spät probiert, eine Einheitsfront zu schaffen aus SPD und KPD und ansonsten sollte es auch partizipativ sein. Zumindest hat man das impliziert, auch wenn es dann nicht ganz stimmte. Das Ganze wurde eben entwickelt im Propagandaapparat der KPD, im genannten Karl-Liebknecht-Haus. Da gab es auch noch ein Vorgängerlogo, das war die Einheitsfront-Aktion. Das wurde dann nicht genommen. Das war auch schon von Max Gebhardt und unter der Regie von Max Keilsson entwickelt. Und dieses doch sehr einprägsame Logo, das ist interessant, dass das in so kurzer Zeit unter dem Dach des Karl-Liebknecht-Hauses, also Max Gebhardt hat es selber als so eine Nacht- und Nebelaktion beschrieben. Und dann wurde es in reproduzierbarer Form, was eben so einer Kampagne innewohnt, über ganz Deutschland verteilt bis nach Österreich. Und die Veranstaltungen, also das kann man nachlesen oder nachforschen, wurden von mehreren, ja von hunderten Leuten besucht, jeweils in verschiedensten Städten. Und es müssen einige tausend Pins und Buttons produziert worden sein, also emaillierte Anstecker, die sich die Leute dann angepinnt haben, um sozusagen zu sagen, ich mache da mit bei der Aktion und das auch öffentlich getragen haben in einer Zeit, wo es schon sehr brisant war eigentlich. Zusätzlich wurden dann ganz viele Plakate gefertigt und verteilt und geklebt und das im Sinne der Kampagnenführung. Das Logo wurde dann wiederum natürlich in die rote Fahne hat, täglich über verschiedenste antifaschistische Aktionskomitees berichtet oder Treffen und das Logo immer wieder abgedruckt. Also so, das meinte ich jetzt, wenn ich von Kampagne rede. Zwar nicht nur die Rote Fahne, auch in Hamburg, in weiteren KPD-beeinflussten Organen tauchte eben dieses Signe immer wieder auf. Vereinzelt, ganz vereinzelt bei der SPD.
Jetzt wissen wir, dass die antifaschistische Aktion als Kampagne nicht erfolgreich gewesen ist. Nicht erfolgreich in dem Sinne, dass die Machtergreifung der Nazis nicht verhindert werden konnte. Anders als es zum Beispiel in Frankreich war mit der dortigen Einheitsfrontpolitik, wo ja tatsächlich verhindert werden konnte, dass da eine rechte Regierung an die Macht kommt. Die Nazis haben die Macht übernommen in Deutschland. Erste Aktion war ja die Zerschlagung aller Arbeiterbewegungen, aller linken revolutionären Bewegungen und Gruppierungen. Wie ist es denn Max Gebhardt in dieser Zeit dann nach der Machtergreifung ergangen?
Also er hat tatsächlich Arbeit gefunden bei Herbert Bayer und Mohoi Notch, die damals die Neue Linie rausgegeben haben. Also ein Coffee-Table-Magazin, was ganz in der grafischen Tradition des Bauhauses stand. Allerdings, ich würde mal sagen, nicht in der inhaltlichen. Oder da kann man sich natürlich drüber streiten. Und die verstanden das also ganz ziemlich geschickt eigentlich. Der Max Gebhardt nennt das eine elitäre, vornehme, politische Enthaltsamkeit auszuüben. Da konnten unter diesem Deckmantel dann weiterhin durchaus, ja, ich glaube, 2 bis 3 Bauhäusler arbeiten, von denen auch bekannt war eigentlich, dass sie KPD-Anhänger waren und Antifaschisten. Also ich würde das so umdeuten, dass sie direkt dort nicht versteckt wurden, aber es wurde ihnen ermöglicht, gering bezahlte Aufträge anzunehmen, durch die sie wiederum Zeit für den Widerstand hatten und illegale Flugblätter produzieren konnten. Parallel ist die Neue Linie, das lässt sich ganz klar ablesen, auch sehr nach, oder das Studio Dorland, was diese Zeitung herausgebracht hat, wirklich nach rechts abgedriftet. Sie haben dann, ich nenne das Image im Zuge der Olympia oder ein bisschen später so Imagebroschüren für Deutschland herausgegeben, wo auch erste Hakenkreuze auftauchen und dicke Lorbeerkränze und das Ganze in einer sehr modernen Ästhetik, die dem Bauhaus entspringt, unter anderem. Ja.
Wie ist es denn nach 1945 gewesen? Also wir wissen ja, dass es bestimmte Versuche gab, auch an antifaschistische Politik wieder anzuknüpfen. Sowohl in Ost als auch in West gab es VVN, BDA. Es gab immer wieder Versuche, dann nochmal alte Widerstandskämpfer, die überlebt hatten, die entweder sozusagen aus dem Verborgenen wieder auftauchten oder aus dem Exil zurückgekehrt sind, die wieder zu versammeln. Was hat denn Max Gebhardt dann nach 1945 gemacht?
Es waren also direkt eigentlich, also Henning Buske war einer der eigentlich, der, es gab ja diese Strukturen durchaus, der Leiter der Roten Zelle am Bauhaus, und der hat dann als erster, die haben sich alle zusammengefunden wieder, und der hat Max Gebhardt Arbeit gegeben beim Vorwärts. Erst war er noch Bürgermeister von einer anderen Stadt, Henning Buske. Und so haben die sich also gegenseitig geholfen. Und ich würde sagen, so ist er dann auch Max Gebhardt nach Weißensee gekommen, später in die genannte Spielzeugentwicklungsabteilung. Und also solche Strukturen gab es durchaus, wenngleich das Bauhaus natürlich überhaupt nicht gewünscht war im Osten. Also oder anders, also sie sollten nicht teilhaben an der neuen Entwicklung einer neuen Architektur.
Jetzt haben wir das Logo der antifaschistischen Aktion als ein immer noch aktuelles Logo. Also es ist ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wieder aufgegriffen worden, tauchte an verschiedenen Stellen wieder auf, insbesondere aber eben von der Antifa M in Göttingen, die es halt nochmal neu formalisiert hat, die Schlagrichtung der Fahnen geändert hat, also dass sie sozusagen von links nach rechts schlagen, diese Fahnen. Und so ein bisschen gerader ist es jetzt nochmal geworden. Und in dieser Form, es ist ein weit verbreitetes Logo. Wie schätzen du die Geschichte von so einem Logo ein?
Ich finde ja ganz spannend, und in diesem Kontext, auch wenn zum Beispiel der Max Gebhardt davon mit Sicherheit nichts wusste, also er ist 92 gestorben, und ich glaube, er hat es einfach nicht mitbekommen, dass es im Westen wieder aufgegriffen wurde und verändert wurde. Also ich glaube, dass dieses Logo dennoch als eins der bekanntesten Werke eines Bauhäuslers zu deuten ist. Das ist eine provokante These, aber ich finde, da muss man erstmal das Gegenteil beweisen. Und wenn man das so liest, dann ist es doch recht interessant, weil er zum Beispiel in den 80ern gab es Ausstellungen, das ist ja fast parallel, gab es dann Ausstellungen in der Galerie am Sachsenplatz, wo das Signet, das Logo der antifaschistischen Aktion, wieder ausgestellt wurde. Und er ist also, die Galerie am Sachsenplatz war eine Galerie, die auch Bauhauskunst verkauft hat, aber auch gesammelt hat. Und darüber wurde das Bauhaus in der DDR wieder rehabilitiert, woran Max Gebhardt auch beteiligt war. Also da tauchte das dann wieder auf. Und ansonsten hat er das vollkommen abgeschrieben, auch das Signet. Und einmal konnte ich mit seiner Tochter reden, und die hat auch ein ganz niedliches Kommentar, dass sie gesagt hat, ja, das Logo sehe ich ja immer noch in allen seinen Abwandlungen, aber das sieht ja jetzt ganz anders aus und außerdem grafisch nicht mehr so gelungen. Das fand ich amüsant, weil ich meine, es ist ja lange nicht nur das Signet und das Logo, was damals in Göttingen entwickelt wurde, sondern da gibt es ja kennen wir alle, müssen wir nur unser Bildergedächtnis aktivieren, die verschiedensten Abwandlungen und auch sehr subtile Geschichten bis hin zu Übernahmen von rechts.